Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer heute direkt von der Kunstbiennale in Venedig, der größten und traditionsreichsten Kunstausstellung der Welt. Nach der Corona-Pause wieder da. Über 200 Künstler aus 58 Ländern sollen zeigen, wie die Kunstwelt tickt. Im Arsenale zum Beispiel, in dieser alten Speicherhalle mit einem Teil der Hauptausstellung und auch in den Pavillons, die kein eigenes Gebäude haben, die sind auch in diesem Arsenale. Das ist ungefähr eine Viertelstunde von dem Punkt, wo wir gerade sind. Wir sind nämlich hier in den Giardini, direkt vor dem deutschen Pavillon, auf den Stufen, auf den Vorstufen des deutschen Pavillons. Wir schauen auf die massiven Säulen und auch hier in diesen Giardini, diesen traditionsreichen Gärten am Rande von Venedig, neben den traditionsreichen Pavillons auch ein weiterer Teil der Hauptausstellung und dazu auch noch begleitende Ausstellungen in der Stadt. Also es ist verdammt viel los. Die halbe, vielleicht sogar die ganze Kunstwelt ist im Moment in Venedig und wir sind dabei. Und natürlich spielt auch die Ukraine eine große, mitentscheidende Rolle. Ein paar Grundfragen werden hier auch gestellt, was Kunst in Kriegszeiten eigentlich bewirken kann. Pavlo Markov zum Beispiel ist ein Künstler, der jetzt im ukrainischen Pavillon seine Arbeit zeigt, der sie unter wirklich abenteuerlichen, auch lebensgefährlichen Umständen zum Teil mit Hilfe seiner Kuratorin Maria Lanko nach Venedig bekommen hat. Das Werk ist ein Brunnen der Erschöpfung. Das sind 80 Trichter, die pyramidenförmig angeordnet sind. Oben läuft Wasser rein in den obersten und verteilt sich immer weiter bis unten. Und in den unteren Reihen auf der untersten und der breitesten Ebene ist dann eigentlich fast kein Wasser mehr, was noch ankommen kann. Ich habe Maria Lanko getroffen in diesem ukrainischen Pavillon und sie gefragt nach diesem Brunnen der Erschöpfung.
The fountain of exhaustion.
Der Brunnen der Erschöpfung spricht das Thema Erschöpfung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen an.
Political exhaustion, you know, exhaustion of resources, ecology,
politische Erschöpfung, Erschöpfung von Ressourcen, unserer Umwelt und der Beziehung von Menschen untereinander zwischen den Ländern und natürlich auch eine Art von Erschöpfung der Menschlichkeit. Ja, und mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat man den Eindruck, dass die Menschlichkeit das Menschliche verloren hat.
It seems that humanity, you know, is failing to be human.
Maria Lanko, also die Kuratorin, die selbst auch Teile dieses Kunstwerks nach Venedig transportiert hat. Also das ist alles hier sehr existenziell, wie auch die ukrainische Kunstszene auf diesen Krieg reagiert und hier in Venedig präsent ist, auch wirklich getragen wird hier von der Biennale, auch vom Publikum. Mit Cecilia Alemani habe ich auch gesprochen. Sie ist die Chefkuratorin der Hauptausstellung. Also sie ist zuständig für all das, was nicht die Nationenpavillons sind. Also hier auf dem Giardini-Gelände und im Arsenale. Und ich habe sie natürlich angesprochen über Kunst in Zeiten des Krieges.
You know, it's an excellent question and I've asked that myself many times.
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich mir auch selber ständig stelle. Zum einen scheint gar nichts mehr Sinn zu machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Institution wie die Venice Biennale seit 125 Jahren und hat auch andere Kriege und Konflikte gesehen, den Ersten und Zweiten Weltkrieg 1968. Und so sehe ich die Verantwortung dieser Institution, da zu sein für die Künstler, für die Besucher. Und nicht den Glauben daran zu verlieren, dass Kultur und Kunst eine Möglichkeit sind, miteinander zu kommunizieren zwischen den Nationen, um natürlich auch einen Raum zu schaffen, in dem sich Menschen treffen können und sich miteinander austauschen.
Die Venice Biennale selbst ist die einzige Biennale, die still based on the idea of national pavilions, which of course.
Und die Venedig Biennale ist ja die einzige Biennale, die immer noch basiert auf der Idee der Nationen. Das sieht man in den Pavillons. Und diese Idee scheint ja irgendwie auch sehr symbolisch heutzutage, auch irgendwie überholt. Bis zu einem Moment wie diesem, wo es wieder einen Konflikt gibt oder ein Krieg ausbricht und alle Augen schauen nach Venedig, ja, wie geht der ukrainische Pavillon damit um, der russische Pavillon. Also in so Krisensituationen ist der Fokus dann doch wieder sehr stark auf den Nationen.
Wenn wir gerade über diese beiden Pavillons reden, es gibt nur einen von den beiden, nämlich den ukrainischen Pavillon. Der russische macht nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob es sowas in der Geschichte der Biennale schon gab. Das Land wird nicht repräsentiert. Wie gehen Sie um mit dieser Situation?
Personally, I don't deal with the national pavilions, so.
Auch wenn ich für die nationalen Pavillons nicht zuständig bin, es war immer ein Stolz der Biennale, dass diese Pavillons von den Ländern selbst bespielt und organisiert wurden. Der russische Pavillon gehört natürlich zu Russland, also kann die Biennale da überhaupt gar nichts beeinflussen. Wir haben relativ früh entschieden, dass wir uns sehr dafür einsetzen, dass die Ausstellung im ukrainischen Pavillon stattfinden kann. Ja, und wir haben uns auch eingesetzt, ist, verschiedene Veranstaltungen zu organisieren, um so eine Sichtbarkeit herzustellen und damit Solidarität auszudrücken.
Was wollten Sie mit Ihrer Hauptausstellung eigentlich letztlich zeigen und thematisieren? Milk of Dreams. Wie darf man dieses Motto verstehen?
Well, as I love poetic titles, so there is not necessarily something to understand.
Ja, als Kuratorin liebe ich es, Titel von Büchern zu nehmen. Ich glaube, Schriftsteller und Lyriker können besser mit Worten umgehen als ich oder ja, vielleicht auch andere Kuratorinnen.
Both Milk and Dreams are two very kind of, even if they're not necessarily concrete, but things that everybody can relate to.
Ja, und Milch und Träume, das sind so Dinge, mit denen kann sich irgendwie jeder in irgendeiner Form verbinden, auch wenn es gar nicht konkret fassbar ist, was damit gemeint ist. Naja, und inzwischen gibt es ja so viele Interpretationen, die ganz weit weg von dem sind, was ich eigentlich dachte, aber die Träume, das ist so etwas Surreales. Ja, und die Milch wurde natürlich auch sehr verschieden interpretiert, Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit und so weiter. Eigentlich ist es keine ganz spezifische Referenz.
It's not necessarily a specific reference.
Sie haben ja, Cicilia Alemani, auch eine Vorstellung über das Verhältnis von Körpern, von Individuen zur Technik, zur Natur, zur Umwelt. Wenn man so durch die Ausstellung hier im Arsenale jedenfalls läuft, dann sieht man eine starke Körperlichkeit, viele sich verändernde Körper, Metamorphosen, Umwandlungen, eine sehr sinnliche Ausstellung. War das auch die Idee?
I confess that I think I started realizing this after.
Ja, nach der Pressekonferenz im Februar habe ich gemerkt, dass die Ausstellung, die ich zusammengestellt habe, eine sehr körperliche ist, dass man all diese Bilder und Skulpturen und Installationen mit dem ganzen Körper sinnlich erfahren kann. Also man kann die Kunst riechen, man kann sie anfassen, man kann herumlaufen. Nachdem ich all diese Kunst durch die Pandemie während der Planung nur am Bildschirm gesehen habe, hatte ich eine ganz große Sehnsucht danach, diese Kunst wirklich erfahrbar zu machen. Deswegen gibt es relativ wenig digitale Kunst, weil ich die Kunst in ihrem Fleisch erleben will, also direkt vor mir.
Also Cicilia Alemani, die wir vor der Sendung getroffen haben im Arsenale, die Chefkuratorin dieser Kunstbiennale in Venedig. Und wir bewegen uns wieder zurück vom Arsenale in die Giardini, hier wo wir gerade stehen, an diesem späten Freitagnachmittag vor dem Deutschen Pavillon, auf den Stufen des Deutschen Pavillons. Es weht gerade ein bisschen ein frischer Wind, weil es geregnet hat und den ganzen Tag in Venedig. Trotzdem sehr viele Menschen unterwegs. Aber man darf feststellen, die Schlangen sind eher gegenüber beim britischen Pavillon und beim französischen Pavillon. Hier am Deutschen ist es noch ein bisschen luftig. Mal sehen, vielleicht ändert sich das ja noch. Bis November ist diese Biennale geöffnet. Der Deutsche Pavillon wird bespielt von der deutschen Künstlerin Maria Eichhorn, die eine Offenlegung der Geschichte dieses Pavillons macht, durch Aufreißen des Bodens und Offenlegung verschwundener Strukturen, umgebauter Strukturen, die in der Nazizeit diesen Pavillon geprägt haben. Und das Ganze wird kuratiert von Yilmaz Zivior, er ist Direktor des Museums Ludwig in Köln und jetzt hier neben mir auf den Stufen des Deutschen Pavillons. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Nun, wenn man sich so ein bisschen umschaut, sieht man die Schlangen eher bei den anderen Pavillons. Hier ist es luftiger. Ist das für Sie schon ein erstes Zeichen, dass das vielleicht ein Projekt ist von Maria Eichhorn, was nicht sofort zu den Menschen spricht?
Überhaupt nicht. Ich habe einen schönen Spruch gehört, der hieß, einige Pavillons haben Schlangen, hier strömen die Massen, weil es nämlich bei uns so ist, dass man nicht lange stehen muss, weil man immer hinein kann. Bei den anderen Pavillons gibt es Arbeiten, da können nicht viele Leute rein. Bei uns ist es Tür geöffnet und alle können quasi rein. Ich glaube, wenn man zählen würde, wären hier mindestens genauso viel, wenn nicht mehr.
Es ist ja auch nicht so wahnsinnig viel drin. Um nicht zu sagen, es ist eigentlich gar nichts drin, sondern der Pavillon selbst ist das Thema. Die Geschichte dieses Pavillons, an dem man natürlich auch die deutsche Geschichte ablesen kann. So wie wir ihn jetzt sehen, ist er ja stark von den Nazis geprägt worden. Und sie legt hier vieles offen. Was genau hat Maria Eichhorn hier gefunden?
Maria Eichhorns Projekt Relocating a Structure für den Deutschen Pavillon besteht aus mehreren Komponenten. Eine Komponente ist die Relozierung, wie der Name sagt, des Gebäudes. Hierfür haben wir zwei Firmen engagiert.
Also den Ort verändern.
Genau, die Relozierung bedeutet, dass der Pavillon während der Laufzeit der Biennale nicht anwesend ist. Und dafür haben wir, wie gesagt, zwei Modelle mit Firmen, professionellen Firmen, die darauf spezialisiert sind, entwickelt. Ein Modell sieht vor, den Pavillon in einzelne Teile zu zerlegen. Wir sind ja direkt hier am Wasser, über die Bäume auf den Ponton wegzuschicken. Partnership. Und das andere, eine Firma in Mailand, die auch auf Translozierungen spezialisiert ist, hat einen Kran, Hochseekran gefunden, der sowohl den Winkel als auch die Zugkraft hat, den ganzen Pavillon anzuheben, auf ein Ponton zu setzen und wechseln. Also diese Vorstellung.
Wir reden von einem relativ massiven Gebäude hier, ne?
Genau, die Vorstellung. Aber man muss dazu sagen, die Praxis der Reduzierung ist eine gängige Praxis. Gerade in der Denkmalpflege wird sie eingesetzt. Und was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass dieses Werk existiert. Das ist quasi umgesetzt, auch wenn es nicht physisch umgesetzt ist. Aber
ich kann bestätigen, der Pavillon steht.
Der Pavillon steht zwar physisch
da. Wir stehen hier jedenfalls.
Genau, der steht zwar physisch da, aber, und das hat einerseits eine humorvolle Ebene, aber auch eine sehr ernste Ebene, weil das, finde ich, eine auch schöne politische Geste ist, diesen Raum hier frei zu machen für anderes. Es thematisiert natürlich, welche Länder haben Pavillons, welche haben nicht. Wie ist die Biennale mit der Kolonialgeschichte verbunden? Das ist ein Teil des
Projektes. Was wollte Sie gewinnen mit dieser Idee? Das ist ja nachzuvollziehen auch in dem Katalog, den man, ich würde jetzt mal behaupten, durchaus braucht, um die komplette Dimension dieses Werkes zu erfassen. Da ist auch eine starke Recherche zur Geschichte des Pavillons und eben auch so Pläne, wie man ihn bewegen könnte auf einen Ponton. Was wollte sie damit erreichen, ihn hier wegzubewegen?
Das Schöne in der Kunst ist, es geht ja nicht darum, etwas zu erreichen, sondern es gibt verschiedene Überlegungen in dem Werk von Maria Eichhorn und jetzt auch in dem Beitrag. Teil dieses Beitrages sind auch Führungen durch die Stadt, das sie mit IVESA konzipiert hat, einem Institut, was auf die antifaschistische Geschichte in Venedig und in Italien konzentriert ist. Und diese Führungen kann man zweimal die Woche buchen während der gesamten Laufzeit. Und diese Orte, die wir da besuchen, sind quasi die Anti-Erzählung zu diesem faschistischen Gebäude, was der Deutsche Pavillon ist. Und was sie im Pavillon selber gemacht hat, sie hat durch die Recherche herausgefunden, dass das ursprüngliche Gebäude ist ja von 1909 als bayerischer Pavillon gegründet. Und sie hat durch die Recherche herausgefunden, dass der Pavillon 1938 nicht von den Nazis abgerissen wurde, sondern dass die Nazis den erhöht haben. Und das sieht man drin sehr schön. Der ganze Betonteil ist von den Nazis aufgesockelt. Und wenn sie im Pavillon stehen, sie hat ja Teile des Bodens geöffnet, und da sehen Sie zum einen das Fundament der Rückwand des bayerischen Pavillons. Das heißt also, wenn Sie in dem Pavillon stehen, erleben Sie, dass da zwei Gebäude sind. Und dafür brauchen Sie nicht den Katalog zu studieren. Wenn Sie aufmerksam schauen, erfahren Sie das. Und es sind sehr schöne Schriften angebracht, weiß auf weiß, die Sie auch entschleunigen, wenn Sie sehen, das ist wie eine Erscheinung, treten die hervor und wieder zurück. Und das ist ganz sachlich
fast
vermerkt.
Fast nicht zu sehen.
Fast also nicht zu sehen.
Ich schaue ja hier so mit dem rechten Auge so ein bisschen rein und von hier aus sieht man es kaum.
Und das finde ich so wunderschön, dass es animiert, genauer hinzuschauen, dass es entschleunigt. Aber ich garantiere Ihnen, wenn Sie es einmal gesehen haben, dann werden Sie immer schauen nach den anderen Schriften. Und die Schriften besagen einfach Durchgang zum Hauptraum von 1909, 1938 zugemauert. Beispielsweise in drei Sprachen, in Deutsch, in Englisch und in Italienisch.
Und ist das Geschichtsschreibung oder Kunst?
Das Schöne finde ich ja, dass interessante Kunst da nicht unterscheidet. Maria Eichhorn hat ja mit vielen Fachleuten zusammengearbeitet, hier mit einer Archäologin, einem Restaurator, mit Historikerinnen, Historikern. Also das kommt alles zusammen. Es ist wirklich ein sehr interdisziplinäres Werk.
Jem Estivio, der Direktor des Museums Ludwig, aber im Moment in Venedig hier bei uns auf den Stufen des Deutschen Pavillons, Kurator dieser Arbeit von Maria Eichhorn. Noch bis November zu sehen, kann man sich selber einen Eindruck verschaffen. Im Netz kann man sicherlich auch einen Teil der Recherche von Maria Eichhorn
nachvollziehen. Wir haben sehr viel veröffentlicht.
Ja. Sie selbst ist niemand, der gerne Interviews gibt, sonst hätten wir sie natürlich gerne in der Sendung
sie
gehabt.
Sie sagt, schaut euch das Werk an.
Danke dennoch, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön. Sehr gerne.
Ja, und eine gute Biennale noch.
Dankeschön.
Carsten Probst ist inzwischen zu uns gekommen, unser Kritiker, der sich natürlich nicht nur diesen Deutschen Pavillon, sondern auch vieles mehr angeschaut hat. Darüber reden wir noch in dieser wunderbaren Sendung. Aber erstmal tatsächlich die Idee, ich glaube, wir beide jedenfalls, wie wir hier stehen, sehen den Pavillon. Wir stehen auf den Stufen, er ist noch da. Aber diese fiktive Idee des Translozierens, des Wegbewegens dieses Pavillons, geht das auf?
Ich finde interessant, was Jem Estivio jetzt gerade gesagt hat, dass die Idee eigentlich real war. Also wir haben eigentlich eine Vermischung, wenn wir jetzt in Kunstkriterien denken, eine Vermischung zwischen klassischen Konzept, künstlerischen Ansätzen und doch einem sehr physischen Ansatz, von dem gesagt wird, es könnte real werden. Also es wurde bis an diese Grenze heran geplant. Das wird im Katalog eigentlich auch sehr schön dargestellt, weswegen ich nach wie vor meine, der Katalog ist wirklich sehr wichtig, um diese ganze Mühe dieser Planung, diese ganze Recherche tatsächlich...
Sie hat gerade den Daumen gehoben. Also Katalog ist doch wichtig.
Also ist ein integraler Bestandteil der Arbeit.
Kostet aber Geld.
Ja, aber wir haben das meiste auch online.
Also es ist jedenfalls ein wichtiger Punkt, dieser Katalog. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und auf der anderen Seite haben wir gerade dadurch, durch diese Überlagerung von konzeptueller und realer Ebene, die jetzt wirklich sehr eng aneinander geführt werden, auch viele Fragestellungen in diesem Katalog. Und diese temporäre Beseitigung des Pavillons, die eigentlich geplant war und wenn man sie sich physisch weiterdenkt, die wirft tatsächlich viele Fragen auf. Also diese klassische Frage des Bildersturms, die auch im Katalog nochmal gestellt wird, ist eine super interessante Frage, die aber aus Zeiten herkommt, in denen Bilderstürme ganz andere Funktionen noch hatten und Bilder ganz andere Funktionen hatten. Wie, müsste man jetzt heute fragen, gehen wir heute mit Bildern um? Sind die Beziehungen zu Bildern nicht heute ganz andere geworden? Was ergibt sich daraus, wenn man diesen Pavillon auf ein Ponton schafft und dann hinterher wieder aufbaut? Was baut man da wieder auf? Genau denselben? Oder wie reimaginiert man plötzlich diese Geschichte? Darauf habe ich noch keine Antworten bekommen. Und das steht hier für mich sozusagen als Frage oder vielleicht als Elefant im Raum so ein bisschen. Also das wirft viele
Fragen. Ein Katharina Fritsch-Elefant.
Vielleicht auch. Das wirft jedenfalls viele konzeptuelle weitere Fragen auf, die hier noch nicht beantwortet sein können. Vielleicht wäre es auch eine poetische Lösung, den in der Lagune zu versenken, ne? Zum Korallenriff
für alle
zu
Zeiten. Denn er ist ja schon sehr, sehr oft historisch reflektiert worden. Die berühmte Arbeit von Hans Hake,
die sehr expressiv angelegt
war, wo er den Boden aufgerissen
hat. Im Gegensatz zu der hier. Ne?
Also das ist die ist ja sehr, sehr nüchtern gehalten. Eigentlich. Mhm. Ja. Und auch während der Architekturbiennale gab es immer wieder hier Reflexionen über die Geschichte. Vielleicht, weil Sie noch einen Moment bei uns sind, ist damit sozusagen der Prozess der Aufarbeitung der Geschichte dieses Pavillons ein für alle Mal abgeschlossen?
Ich habe das gehört, dass es quasi ein Endpunkt ist. Ich kann das nachvollziehen. Gleichzeitig glaube ich an die Kraft der Kunst. Es wird bestimmt weitere Projekte auch zu diesem spezifischen Ort und zu diesem Pavillon geben.
Und bei weitem ist ja dieser Pavillon nicht das einzige auf dieser Biennale. Wie gesagt, es sind insgesamt 80 Nationen-Pavillons. Die anderen sind ganz anders. Da schauen wir natürlich auch noch rein. Auch in die Hauptausstellung schauen wir rein. Und wir gehen nochmal zurück in den ukrainischen Pavillon. Besser gesagt, es gibt einen Hauptpavillon und zwei weitere Projekte, die auf die Situation in der Ukraine reflektieren. An drei verschiedenen Orten muss man vielleicht erklären. Der Pavillon im Arsenale, in diesem alten großen Speichergebäude. Dann eine Außenspielstätte, die zur Biennale gehört und eine sehr kurzfristige Installation auf dem Giardini-Gelände, hier nicht weit. Eine Installation mit einer Sandsack-Pyramide, die an die Bedrohung von Kunstwerken erinnert. Das alles haben wir im Auge. Pavlo Markov habe ich schon kurz erwähnt, diesen Künstler aus Kharkiv, der sich tagelang im Bombenkeller verstecken musste und dann mit seiner Familie geflohen ist, seine 92-jährige Mutter erstmal überzeugen musste, überhaupt mit ihm zu fliehen. Alles sehr dramatisch, der also diese Trichter pyramidenförmig aufgebaut hat, wo oben Wasser reinkommt, unten dann irgendwann in der untersten Reihe fast nichts mehr zu spüren ist. Ich habe ihn angesprochen auf sein Werk im Arsenale vor diesen Trichtern und habe ihn gefragt nach Krieg und Erschöpfung.
The war is one of the main heroes of this story because of course it's a metaphor of exhaustion.
Theoretically, klar, dieses Wasser, wenn es oben eingefüllt wird und unten ist dann fast nichts mehr da und es ist ein Werk, was ihn schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, seit den 90er Jahren auch schon stark begleitet. Er hat es empfunden, tatsächlich auch als eine Metapher für eine erschöpfte Gesellschaft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und hat es ein paar Jahre liegen gelassen, hat es später wieder aufgegriffen, auch in einer Ausstellung in Lviv im Westen der Ukraine. Das war lange vor dem Krieg, aber eben auch schon nach dem Beginn der Konflikte im Donbass und nach der Annexion der Krim. Und jetzt war ihm klar, als die Einladung nach Venedig kam, das hier nochmal auszustellen, war ihm klar, dass die Metaphorik hier nochmal ausgeweitet wird.
Lack of vitality, lack of ability to protect your principles. And
natürlich geht es auch um den Krieg, natürlich geht es auch um die Erschöpfung durch den Krieg, aber eben auch die Situation in Europa seit vielen Jahren, die Erschöpfung angesichts ökologischer Probleme, sozialer Probleme, politischer Probleme. Also das Bild der Erschöpfung, das steht für ihn im Zentrum.
For the pavilion in the Venice Biennale, we decided to suggest this project because I think that this project is very much fits into the situation now.
Pavlo Markov, also der ukrainische Künstler, der im ukrainischen Pavillon ausstellt mit seinem Brunnen der Erschöpfung, kuratiert von Maria Lanko, die auch daran beteiligt war, diese Trichter überhaupt erst nach Venedig zu bringen. Auch abenteuerlich, auch im Auto zum Teil durch Checkpoints, durch minengefährdete Straßen. Ich habe sie gefragt, was eigentlich, das war ja auch schon Thema vor in einem Gespräch mit Cecilia Alemani, der Chefkuratorin hier, was eigentlich Kunst im Krieg bewirken kann.
Nothing. Well, art can resolve, you know, your emotional drama.
Nichts. Kunst kann natürlich Emotionen auslösen, aber sie kann die Menschen nicht davor schützen, beschossen zu werden. Das kann momentan nur unsere Armee. Kunst ist aber natürlich eine eher längerfristig wirkende Waffe. Sie kann vielleicht einen nächsten Krieg verhindern. Krieg ist auf eine gewisse Weise immer auch eine Art Kulturpolitik. Denn es ist ja offensichtlich, dass Russland die ukrainische Kultur und Identität zerstören möchte. Ja, und hier zu sein und in einer so schwierigen Zeit die Ukraine zu vertreten, ist es auch eine Form von uns in die Zukunft zu schauen und die Ukraine als unabhängigen Staat und als unabhängige Kultur zu bewahren.
Wie empfinden Sie diese Biennale hier, dieses große Kunstevent? Haben Sie das Gefühl, Sie werden hier gut willkommen? Sie sind hier Special Guest?
Yes, absolutely. I mean, from our first day here, we were.
Ja, absolut. Wir wurden sehr unterstützt von der Institution Biennale.
But also, you know, by many local people, you know, because a lot of journalists, you know, started writing about us, making.
Ja, Journalisten kamen zu uns, haben begonnen zu weinen, haben sich mit uns unterhalten über die Situation, Filme gedreht. Leute sprechen uns auf der Straße an hier in Venedig. Ja, es gibt also sehr, sehr viel Unterstützung für uns.
Wow. Kind of being here for months and a half already, I feel that, you know, my emotional kind of state is a little bit normalized, you know, because.
Ja, nachdem ich jetzt anderthalb Monate hier bin, hat sich mein emotionaler Zustand ein bisschen normalisiert. Denn in den ersten Wochen war ich unglaublich müde. Es war wahnsinnig schwer, überhaupt zu funktionieren. Ja, und auch wenn ich morgens weine, wenn ich die Nachrichten sehe und auch abends, bevor ich zu Bett gehe, so kann ich doch tagsüber arbeiten und irgendwie funktionieren. Wir geben sehr viele Interviews und irgendwie fühle ich mich dabei auch ein bisschen als Botschafterin unseres Landes.
We are doing a lot of communication, you know, just being in a way ambassadors of the country.
Eine Frage noch tatsächlich zu den Künstlerinnen und Künstlern in der Ukraine. Also inwieweit halten Sie Verbindung? Inwieweit kann dort Kunst im Moment noch entstehen? Oder sind alle im Moment tatsächlich einfach mit der Verteidigung des Landes beziehungsweise mit der Dokumentation von mutmaßlichen Kriegsverbrechen beschäftigt?
Yes, I mean, not every artist can work at the moment.
Ja, nicht alle Künstler können im Moment Kunst produzieren. Einige können es. Es gibt so eine ukrainische Institution, die sich Notfallkunstfonds nennt. Und diese Institution sammelt Zeugnisse und Dokumente, die Künstler während des Krieges sammeln. Das ist wie so eine Art lebendes, ständig wachsendes Archiv. Ja, das wird hier auch in Venedig zu sehen sein. Und wir haben auch einen ukrainischen Platz organisiert. Der findet sich in den Giardini und dort werden wechselnde Poster gezeigt.
Eine Frage noch tatsächlich, weil Sie vom Kulturkrieg gesprochen haben. Sie haben mir vorher gesagt, dass Russisch trotzdem noch eine Sprache ist, mit der man sich irgendwie verständigt, aber in der Öffentlichkeit nicht mehr. Was ist Ihr persönliches Gefühl? Haben Sie das Gefühl, es kann noch irgendeine Brücke, auch eine kulturelle Brücke, natürlich nach dem Krieg nach Russland geben?
First the Nuremberg process and then we'll talk about cultural bridges, okay?
Maria Lanko, also die Kuratorin des ukrainischen Pavillons, die erst einmal Nürnberger Prozesse erwartet, bevor dort kulturelle Brücken aufgebaut werden können Richtung Russland. Mit ihr habe ich gesprochen im ukrainischen Pavillon, die Kuratorin des ukrainischen Pavillons im Arsenale. Wir bewegen uns wieder zurück vom Arsenale hier an den deutschen Pavillon, wo wir stehen miteinander in den Giardini. Und erwähnt hat sie ja auch und auch wir haben uns das genauer angeschaut, diese Außenspielstätte, die ja auch die Situation in der Ukraine reflektiert, in einer alten Kirche in Kanareggio, schon am anderen Ende der Stadt. Das ist ja vieles hier verteilt in der Stadt während dieser Biennale. Verantwortet vom Pinchuk Arts Center. Das ist ein Kunstzentrum, ein Museum, eine Sammlung von Viktor Pinchuk. Übrigens auch ein Oligarch, der mit dem Stahlhandel sehr reich geworden ist in den 90er Jahren, aber ihm jetzt auch die Kultur und die Kunst fördert. Und dort sind Arbeiten gerade von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die ganz konkret, sehr aktuell auf diesen Krieg eingehen. Bilder aus dem Krieg. Björn Heldorf ist der Kurator dieser Ausstellung und ich habe ihn nach der Wirkung gefragt, die er mit diesen Werken erzielen möchte.
Ich glaube, das ist vielleicht nicht nur die Künstler bekannter zu machen, aber das ist wirklich die Ukraine zu unterstützen im Kulturbereich. Weil ich glaube, das Krieg hat angefangen mit den Putten, die gesagt haben, Ukraine ist kein Land, Ukraine hat keine eigene Kultur. Und ja, das ist ganz falsch. Und ich glaube, das ist unsere Arbeit, das anzuzeigen und auch Europa zu überzeugen, dass die ukrainische Kultur ganz selbstsicher ist und auch ganz stark ist, sich selbst auszudrücken. in Zeit von Kriegs, ja.
Was ist das gerade für eine Kunstszene in der Ukraine? Also ich meine, was man so hört, wir waren auch im ukrainischen Pavillon. Klar, im Moment wird nicht allzu viel produziert. Trotzdem schauen Künstler, was sie tun können, was sie praktisch tun können, um ihr Land zu verteidigen, was sie aber auch mit ihrer Kunst selbst tun können. Was macht die Künstler, die Künstlerinnen-Szene in der Ukraine im Moment in diesen Kriegszeiten?
Die ukrainische Kunst ist immer eine unglaublich kritische Kunst gewesen. Das ist eine selbstkritische Kunst. Das ist eine Kunst, die nach sich selbst guckt und Fragen stellt. Die Werke, die wir hier haben im Erdgeschoss, die sind allen Arbeiten, die neu produziert sind von Künstlern, die in die Ukraine gearbeitet haben, weil ein Krieg passiert. Und es gibt drei große Arbeiten. Eine Arbeit ist von den Nikita Kadan. Und diese Arbeit ist eine Arbeit, die wir zuerst gezeigt haben im 2015. Und die Arbeit in diesem Fall, das war eine geschlossene Vitrine, die Beweisstücke von dem Krieg hat, von Donbass im Moment. Und jetzt, wenn wir über die Arbeit gesprochen haben, haben wir allen verstanden, ja, das können wir nicht mehr machen. Das ist keine geschlossene Vitrine, das ist ein offenes Krieg. Und dann haben wir die Objekte davon genommen und haben wir dann zugebracht, Objekte von Beweisstücke von den 50 Meter von Nikitas Haus, von den Bombardementen. Und das zusammengebracht mit kleinen Postcards, mit Bildern von Kharkiv oder von Kiew zur Zeit von der Sowjetunion. Und ich glaube, was man sieht, ist eine Frage, die man stellt, wie man umgehen soll mit seiner eigenen Geschichte. Wie geht man um mit der Geschichte von des Kommunismus? Wie geht man um mit der Kulturgeschichte von des Kommunismus? Und jetzt ist die Kulturgeschichte vernichtet. Also die Frage, die sich in den Arbeit stellt, ist wirklich eine Frage nach, was ist jetzt unsere Identität in Zukunft? Wie sollen wir Ukrainer nach uns selbst gucken in Zukunft? Können wir noch immer die Kulturgeschichte nutzen von der Sowjetunion in unsere neue Geschichte von Ukraine?
Das heißt ja aber auch, dass Kunst auch reagieren kann auf den Krieg und ihn auch helfen kann zu verstehen, seine Dimension zu verstehen, vielleicht auch dazu beiträgt, dieses Land, die Ukraine, zusammenzuhalten. Ist das politische Kunst?
Das ist Kunst zu überleben. Und ich meine das nicht nur in einem poetischen Sens. Wenn man nicht mehr Kunst machen kann, dann ist die Kultur tot. Und die Resilienz von den Künstlern hier, die ukrainischen Künstler, ist wirklich unglaublich, weil die halten nicht nur sich selbst im Leben, die halten die ganze Ukraine im Leben, weil die können noch immer Sachen machen. Und ich glaube, das Überleben ist wirklich the core von alles, was man hier sieht.
Der Kern.
Ja, die Kern, danke. Von alles, was man sieht hier im Ausstellung.
Vielen Dank. Thank you very much.
Bitteschön.
Björn Cheldorf, also der aus Belgien stammende Kurator des Pintschuk Art Centers in Kiew. Seit vielen Jahren lebt er dort, leitet dort dieses Art Center und verantwortet eben auch eine Sonderausstellung während dieser Kunstbiennale in Venedig, in einer alten Kirche im Canareggio, in diesem Viertel in Venedig, am anderen Ende der Stadt. Wir wiederum sind hier mitten in den Giardini vor dem deutschen Pavillon. Und er hat schon ein Werk erwähnt, was da zu sehen war, von einem jungen Künstler, Nikita Kadan, der also selber sogar, ja, auch dem Tod entronnen ist und das trotzdem nochmal künstlerisch reflektiert hat. Ein anderes Werk, was wir dort sehen konnten, kommt von einer jungen Künstlerin aus Kiew, die inzwischen nach Warschau exiliert ist. Und Bilder im Krieg sind ja sehr zentral und das ist auch für sie wichtig, für ihre Arbeit dort. In diesem Fall geht es um ihren Mann, er ist eigentlich DJ und Kulturmanager und kämpft in der Territorialverteidigung, also der Zivilverteidigung der Ukraine, und fotografiert seine Kameraden, seine salutierenden, aber ja, durchaus freundlich reinschauenden Kameraden, die er da fotografiert hat. Und sie wiederum macht aus diesen Originalfotos, die er nicht nutzen darf, weil es einfach auch eine Geheimsache ist, überlebensgroße Acrylgemälde und typisiert sie damit, diese Zivilverteidiger zu allgemein starken Charakteren. Ich habe sie gefragt, Lesya Komenko, die Künstlerin, wie sie eigentlich ihr Künstlerdasein im Krieg versteht.
I understand myself as a part of the war.
Ja, ich verstehe mich als Künstlerin als Teil dieses Krieges. Ich finde, Kunst hat in dieser Zeit eine sehr bedeutende Rolle.
I spent 1 month in Ivano-Frankivsk, is a western city in Ukraine. We evacuated there from Kiev with family.
Bevor ich angefangen habe mit diesen großformatigen Gemälden, habe ich 1 Monat in der Westukraine gelebt, wohin wir aus Kiew evakuiert wurden. Und dort habe ich begonnen, mich mit der Idee einer Institution für vertriebene Menschen zu beschäftigen.
The residency for displaced artists like me.
Ich verstehe mich auch als vertriebene Künstlerin. Wir haben dort Studios besorgt und gemeinsam über die Rolle von Kunst reflektiert, über Kunst als Propaganda und die Rolle des Künstlers in Zeiten des Krieges.
And for me it was very important to relation between institutions and artists stronger.
Ja, mich interessiert besonders die Beziehung zwischen den Institutionen und den Künstlern zu stärken und natürlich auch die Ukraine sichtbar zu machen, eben weltweit. Ja, auch Kunst in dem Sinne als Waffe und um zu zeigen, dass die Ukraine keine kulturelle Wüste ist, sondern sehr starke Kunstinstitutionen hat, die sich in den letzten 15 Jahren sehr weiterentwickelt haben.
Which was developed last 15 years in a very interesting way, actually.
Lesya Chomenko, also die Künstlerin, auch vertreten auf dieser Kunstbiennale in Venedig. Kunst aus der Ukraine, die natürlich geprägt ist von diesem Krieg. Wir haben es gehört, die aber auch vielleicht die Stärke der Künstlerinnen und Künstler zeigt, wie und in welcher Art sie ihr Land versuchen, stark zu machen in dieser so existenziell bedrohlichen Lage. Und ein Thema, was sich auch natürlich durch diese Biennale zieht, auch ein Thema ist für unseren Kritiker Carsten Probst, der bei uns ist hier an diesem späten Freitagnachmittag vor den Stufen des deutschen Pavillons. Carsten, Kunst und Krieg, die Ukraine. Also wir haben ja auch ein Grußwort sogar vom ukrainischen Präsidenten hier gehabt bei dieser Biennale, Volodymyr Zelensky. Und Kunst hat offenbar eine sehr, sehr klare, sehr starke Funktion, zumindest für ukrainische Künstlerinnen und Künstler. Kann sie das einlösen? Kann Kunst sowas überhaupt?
Ja, ich fand es sehr eindrücklich, was wir eben gehört haben, sowohl von dem Kurator als auch von der Künstlerin. Mein ganz persönliches Erleben ist, dass wir hier zwei Diskurse haben, die sich völlig überlagern und eigentlich auch nicht wirklich berühren. Die Biennale sticht hier gerade als glänzender Kreuzfahrtdampfer wieder in See, als Kunstkreuzfahrtdampfer, hat sich bereit gemacht nach der Pandemie, allen zuzurufen, kommt wieder nach Venedig, habt wieder eure Feste auf den Plätzen und schaut euch die Kunst an und wir sind wieder frei sozusagen. Und buchstäblich fast in letzter Minute sind die ukrainischen Künstler sozusagen noch mit hineingekommen. Natürlich gab es diese Sache mit dem ukrainischen Pavillon schon etwas länger geplant, aber ungefähr hinter uns, ein paar Meter weiter, ist ja diese sogenannte Piazza Ukraina, die quasi 11:55, muss man sagen, kurz vor der Eröffnung eigentlich erst auf Initiative errichtet wurde. Ich beschreibe das mal kurz und zwar noch möglichst mit neutralen Worten. Es ist ein Platz zwischen Cafés, Werbetafeln und einem Bookstore, wo ein Gerüst aufgebaut, wo mehrere so ja, Holzstelen aufgebaut sind, so andeutungsweise ein Dach, die angekokelt sind, also die so Verbrennungen, trümmerartige Anmutungen haben. Und auf den Säulen dieser Konstruktion hat man Bildzeugnisse von, nicht von Künstlern unbedingt, auch von Künstlern, aber auch von ganz, Anführungszeichen, normaler Bevölkerung, die ihre Kriegserlebnisse dort im Bild festgehalten haben. Das ist so Tagebuchaufzeichnungen, wenn man will, aus dem Krieg. Es ist also fast eine Art Memorial geworden, das relativ schnell zusammengebaut wurde. Wenn ich jetzt als Kritiker meine normalen Biennalen Kriterien anlegen würde, würde ich sagen, das ist absolut No-Go, völlig geschmacklos. Nebenan vertilgen die Leute Pizza, drüben ist eine Uhrenmarke, die bunte Bilder produziert, da ist der Bookstore. Das geht doch gar nicht, sowas. Was denkt ihr euch hier eigentlich? Wenn ich nicht wüsste, dass das von den Ukrainern selber befürwortet wurde, angestoßen wurde, dass es eigentlich eine Initiative aus der Ukraine ist, das erzeugt dann einen doppelten Blick.
Es geht über die Kunst hinaus, letztlich. Die Frage nach Kunst ist vielleicht unangebracht angesichts dieses Krieges mitten in Europa? Also muss ich diese Biennale da einfach zwangsweise erweitern,
was wir eben gehört haben, erschließt sich ja vollkommen die Funktion der Kunst als eine Art Überlebensmittel. Das kennen wir ja nun nicht nur aus diesem Konflikt, sondern aus vielen anderen Konflikten auch. Das kann man auch nicht in Abrede stellen. Aber man muss eben sehen, wenn Volodymyr Zelensky zum Beispiel in seiner Ansprache gestern zur Eröffnung der Ausstellung in der Pinchuk Art Foundation, die ja mit Video übertragen wurde, sagt, Kunst hätte die Aufgabe, die Gefühle auszudrücken, die sonst in diesen ganzen Medienbildern vom Krieg nicht ausgedrückt werden können, die Trauer und so weiter. Wenn das das Einzige ist, muss man sagen, dann fehlt noch dieser Begriff der freien Kunst ein bisschen, dass man es wirklich offen lässt. Aber in dem, was wir jetzt eben gehört haben, von der Künstlerin beispielsweise oder von den Kuratorinnen, hört man auch, dass die sich sehr wohl darüber Gedanken machen, nicht vereinnahmt zu werden von einer bestimmten Funktionalisierung von Kunst. Und ich glaube, so muss man darüber reden und diese Frage immer wieder neu stellen. Wo beginnt Funktionalisierung von Kunst und wo müssen wir auch sagen, hier ist irgendwie eine Grenze zur Programmatik erreicht, wo man vielleicht nicht mitgeht unbedingt, bei aller Betroffenheit und Empathie.
Gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, hat man immer so einen gewissen Schleier eigentlich auf allem, was man hier wahrnimmt auf dieser Kunstbiennale, weil man natürlich immer an diesen Krieg denkt.
Vollkommen. Das sind zwei Dinge, die sich eigentlich so übereinander schieben und trotzdem nicht miteinander verbunden sind.
Carsten Probst, wir reden gleich noch weiter natürlich hier in unserer Sendung Fazit der Kultur vom Tage, heute aus Venedig, von der Kunstbiennale, aus den Giardini, direkt vor dem Deutschen Pavillon am Freitag, am späten Freitagnachmittag zeichnen wir unsere Sendung hier auf. Denn wenn wir hier nachts wären, wenn die Sendung live ausgestrahlt wird, dann ist hier einfach keiner mehr. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das, wenn hier die Menschen unterwegs sind und wir auch einfach sehen, wie hier auch das Leben im Moment tobt. Das kann man wirklich so sagen, es ist sehr viel los im Moment. Natürlich immer noch das professionelle Publikum, Journalisten, Kritikerinnen, Museumsdirektorinnen, Galeristen, Künstler, vieles andere mehr und dann ab dem Wochenende auch offen für alle bis zum November hier zu erleben. Sehr viele verschiedene Pavillons, hunderte Künstler und natürlich auch der Versuch von vielen Ländern, ja vielleicht so nach den Ursprüngen zu suchen, nach dem, was verloren gegangen ist, vielleicht auch was zerstört worden ist durch Industrialisierung, durch Kolonialismus, durch kulturelle Dominanz. Es geht viel um indigene Bevölkerung, zum Beispiel, obwohl der Begriff indigene Bevölkerung bei den Kanadiern heißt, das First Nations, was ich irgendwie schöner finde. Aber jedenfalls nehmen wir das einfach mal als Arbeitsbegriff. Zum Beispiel im nordischen Pavillon, wo Schweden und Norwegen immer gemeinsam ausstellen, da haben jetzt Sami übernommen, samische Künstler, die dort etwas zeigen. Und im neuseeländischen Pavillon, dort hat eine Transperson, die in Neuseeland geboren ist, Wurzeln in Samoa hat, übernommen, wenn man so will, zeigt dort ihr Werk. Yuki Kihara heißt sie. Sie ist eine Fafafine. Das ist ein saumanischer Begriff für Männer, die sich als Frauen verstehen. Und sie stellt Südseebilder von Gauguin nach. Klar, naheliegenderweise ein Spiel mit kolonialen Klischees.
I'm the first Samoan Fafafine artist to represent the country. And I think I'm also the first one in the Venice Biennale, in 129-year history of the Venice Biennale.
Ich bin die erste Fafafine-Künstlerin, die das Land Samoa vertritt in der über 120-jährigen Geschichte der Venice Biennale. Ja, und auf den Begriff Paradise Camp kam ich, weil die Idee des Paradieses sehr heteronormativ besetzt ist.
Newlywedded couples are holding hands, walking along into the sunset and the beach, and you have some native in the corner serving cocktails, you know, by the swimming pool or something like that.
Basierend also auf dieser biblischen Idee von Adam und Eva. Und so werben ja auch viele Tourismusunternehmen für den pazifischen Raum, in dem man dann so ein Pärchen sieht, was im Sonnenuntergang am Meer spazieren geht, dann später noch einen Cocktail am Pool nimmt, der dann von einem Indigenen serviert wird.
Ja,
was ich jetzt versuche, ist, mit diesem Image aufzuräumen, das neu zu definieren und einzuordnen. Gemeinsam mit meiner queeren Community mache ich diesen Begriff einfach großartig.
To make it fabulous.
Yuki Kihara, also eine Fafafine aus Neuseeland, die im neuseeländischen Pavillon ihr Werk dort zeigt. Und wie gesagt, wer sich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten hier vielleicht in Venedig umschauen will, auch eine besondere Empfehlung, der nordische Pavillon, wo samische Künstlerinnen und Künstler die Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen thematisieren. Da geht es zum Beispiel um den Kampf gegen die schwedischen Behörden, wenn es um die Rechte an Rentierhaltung geht. Da geht es ums Lachsangeln, was bedroht ist, vieles andere mehr. Also da wird immer wieder auch recherchiert, gezeigt, auch ganz persönlich, ganz existenziell. Es geht oft um die Menschen selbst, die ihre eigenen Geschichten beschreiben. Es geht um die Bedrohung ursprünglicher Lebensweisen. Und letztlich auch geht es um den Wandel der Arbeitswelt. Welt, natürlich seit der Globalisierung, seit dem Wandel auch des Kapitalismus. Und das ist etwas, was Gian Maria Tossati sehr beschäftigt, italienischer Künstler, der im italienischen Pavillon ausstellt, im Arsenale. Das heißt, wir bewegen uns jetzt wieder ein bisschen gedanklich wieder zurück in diese großen Speicherhallen, die hier entfernt ist von den Giardini, wo wir gerade sind. Dort ist der italienische Pavillon und er hat diese Speicherhallen wirklich ausgenutzt. Ganz am Ende dort sind mehrere große Säle, große Hallen, die er dort bespielt. History of the Night and Destiny of Comets, so heißt seine Arbeit. Und er zeigt dort eine Serie von Räumen verlassener Industrieproduktion. Das sind ungenutzte Maschinen, stille Motoren. Dann ist da so eine verlassene Direktorenwohnung und am Ende eine ganz dunkle Szenerie auf dem Meer. Und ich habe ihn gefragt, nachdem ich sehr beeindruckt aus diesem Werk herausgekommen bin, wie er denn es eigentlich versteht.
Well, it's our present. I mean, we are experiencing a big crisis of our industrial parabola.
Das ist unsere Gegenwart. Und wir sehen einen Niedergang, sagt Gian Maria Tossati. Fabriken werden geschlossen in ganz Europa. Und das sind Krisen, die nicht erst seit der Pandemie zu beobachten sind. Wir machen hier in diesem Werk eine Reise durch Italien. Wir haben gescheiterte Fabriken gesehen. Wir haben ältere, jüngere Fabriken gesehen. Und all die sind vielleicht gebaut mit einer gewissen wirtschaftlichen Idee, aber nicht damit, dass sie bleiben und wachsen. Und die Frage am Ende ist, was machen wir jetzt? Das wirkt alles sehr hoffnungslos, was Sie hier zeigen. Also verlassene Fabriken, nur noch seltsame Geräusche, die irgendwie an alte Industriezeiten erinnern. Gibt es da noch irgendeine Art von Hoffnung am Ende Ihrer Arbeit?
Hope comes from awareness, because if we are aware that we are in the bottom of the night, we can start to change.
Hoffnung kommt aus Bewusstsein, sagt Gian Maria Tossati. Das kann etwas ändern, sonst bleiben wir im Dunkeln. Am Ende ist diese apokalyptische Vision der Überflutung, und ich kann nur sagen, Natur kennt keine Gnade, aber bietet uns immer eine zweite Chance. Und diese Fireflies, diese Glühwürmchen, die erinnern uns daran. 1975 hat Pier Paolo Pasolini schon geschrieben, dass sich unsere Welt streitet und unterdessen verschwinden die Glühwürmchen. Wo ist die politische Einheit Europas mit einer Zukunft, mit einer Perspektive? Wir reden ja viel über Geld und Regeln, aber was wir brauchen, sind Wurzeln. Und während wir weiter diskutieren, tobt ein Krieg in Europa. Pasolini hat das alles schon 1975 aufgegriffen. Jetzt haben wir 2022.
So, yeah, Pasolini was saying this in 1975. Today is 2022.
Gian Maria Tossati, also der Künstler, der Italien hier auf dieser Kunstbiennale in Venedig vertritt. Fazit, die Kultur vom Tage, heute direkt von der Kunstbiennale dieser größten und traditionsreichsten Kunstausstellung der Welt, die nach einer Corona-Pause jetzt also wieder eröffnet. Unter anderem auch mit diesem Werk, was auch eine gescheiterte Industrieproduktion und vielen Verlust von Arbeitsplätzen thematisiert. Gian Maria Tossati, mal sehen, vielleicht ja auch ein Kandidat für den Goldenen Löwen, der hier noch verliehen werden soll. Wir werden das beobachten, wir werden das auch noch thematisieren natürlich. Ich glaube, es gibt aber einen Liebling unter vielen Kritikerinnen und Kritikern oder vielen Besuchern dieser Biennale hier, nämlich der Beitrag aus Belgien, im belgischen Pavillon, hier in den Giardini. In diesem Fall ist es ein Imitationstanz, der nur von Mädchen getanzt wird. Ganz toll kann man als Video sehen im belgischen Pavillon. Nzango, so heißt dieser Tanz, wird im Kongo getanzt und gespielt und ist eines von vielen Videos, die der Künstler Francis Ellis aufgenommen hat. Überall auf der Welt, nicht nur im Kongo, auch in Hongkong, auch in Belgien selbst, an vielen anderen Orten. Kinderspiele, die verschiedensten Kinderspiele. Und ich habe ihn getroffen, den belgischen Künstler, und habe ihn gefragt, wie er eigentlich vorgegangen ist mit seiner Kamera. Er musste ja auch irgendwie ein bisschen vielleicht Teil des Spiels werden und auch Vertrauen schöpfen, wenn er diese Dreharbeiten da realisieren wollte.
We certainly try to be as invisible as possible, and the only way to be invisible in is to be in a way playing with them. We follow the rules of the game and we start.
Also sagt mir, sie wollten so unsichtbar wie nur möglich sein und bleiben und mussten natürlich auch mitspielen. Das war ganz automatisch, anders würde es gar nicht gehen. Und interessant für ihn war zu sehen, wie die Kinder, wenn ihnen ganz wichtig war, dass sie die Regeln des Spiels dem Team und ihm als Künstler erklären. Und ihm wiederum war es wichtig, dass diese Regeln auch von ihm und dem Team sehr ernst genommen werden. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, bei uns hier in dieser Sendung. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dem belgischen Pavillon. Mir ging da das Herz auf, diese Kinderspiele zu sehen in der ganzen Welt. Ging es Ihnen ähnlich?
Ja, ist auch mein Favorit jetzt, also zumindest unter denen, die ich gesehen habe, unter den vielen Pavillons. Und zwar aber auch wirklich nur aus einem ganz spontanen Grund. Mir hat es sehr gefallen, dass ein Künstler die Fragen des globalen Südens, der Globalisierung, der Globalisierungskritik, des postkolonialen Diskurses, der Genderfragen, all der Fragen, die jetzt im großen Kunstweltkontext so viel diskutiert werden, die identitären Fragen, so versucht zu diskutieren über Bilder, dass er mir nicht suggeriert, er weiß schon Bescheid, was Identität ist, er weiß schon Bescheid, wie die Probleme der Welt alle zu benennen sind, sondern der tatsächlich diese Kinderaufnahmen aus aller Welt, muss man ja sagen, nutzt, um Fragen zu stellen, wie man sich eigentlich tatsächlich dazu verhält. Denn die Kinder inszenieren durch ihre Kinderspiele in dem Umfeld, das man ja irgendwo auch wiedererkennt. Oder
spezifisch, ne? Es ist immer konkret immer
sehr
auf
spezifisch
ihr
Umfeld bezogen, im Kongo beispielsweise oder auch in verschiedenen anderen Ländern, dass man wirklich sich immer klar macht, das passiert dort an diesem Ort. Eigentlich kennen wir ganz andere nicht kindliche Erzählungen über die Verhältnisse an diesen Orten, irgendwelchen Kupferminen und so weiter. Wir wissen aus der weltpolitischen Lage, was da passiert. Und gleichzeitig werden die Kinderspiele eingebettet als etwas, was man aber hier genauso wiedererkennt. Hier spielen Kinder ganz ähnlich, vielleicht nicht ganz so gefährlich wie mit dem Reifen von so einem Berg runter zu rollen, aber trotzdem erkennt man das Kindliche wieder. Das ist einerseits anschlussfähig und andererseits hat es eine Unbefangenheit im Herangehen an diese Fragen, die ich bei vielen Kunstwerken, die diese identitären Fragen verhandelt, heute oft vermisse, leider. Es gibt relativ wenig Ausstellungen, die so relativ offen mit diesen Themen umgehen. Auch in diesen Pavillon-Ausstellungen hier haben wir sehr häufig relativ starke Gesten von Self-Empowerment, sogenanntem, ne, und versuchen, Identitäten nach vorne zu bringen. Manchmal auch sehr gekonnt, aber eben nie so offen, wie wir das jetzt hier bei Francis Alice haben. Man muss natürlich auch wirklich dazu sehen, Francis Alice lebt seit langem in Mexiko und wird dort selber als weißer Künstler natürlich angefeindet, weil er mit seiner Kamera dort durch die Vororte von Mexico City zum Beispiel geht und seine dokumentarischen Aufnahmen macht und daraus dann wieder Kunst macht. Er steht sozusagen nicht über der Kritik. Aber trotzdem ist das, was er hier im Pavillon macht, als Statement, finde ich, als künstlerische Offenheit erstmal relativ gelungen. Das finde ich auch noch bei einem anderen. Im polnischen Pavillon finde ich das auch sehr gelungen. Da gibt es die Künstlerin Małgorzata Mirgatasz, die eigentlich eine Romani-Aktivistin ist, aber die Fresken aus einem italienischen Palast, dem Skifanoia-Palast, nachgeahmt hat in ihren textilen Behängen. Sozusagen, man tritt ein in diesem Pavillon wie in einen Palast, nur dass er nicht mehr diese klassischen Bildprogramme enthält, sondern die Frage der Romani oder der Roma-Identität in Europa historisch neu verhandelt. Denn diese Geschichtsschreibung gibt es in dem Sinn ja noch gar nicht richtig, sondern sie wird über Bilder erzeugt. Und das ist auch sehr, sehr gelungen, auch sehr eindrucksvoll gelöst.
Also das ist, glaube ich, jetzt der öffentliche Antrag, zumindest einen von diesen beiden Pavillons den Goldenen Löwen zu geben, oder? Von Carsten Probst.
Also es wäre nicht schlecht, wäre verdient.
Also Jury, bitte hinhören. Belgien oder Polen sollten es sein aus Sicht von Carsten Probst. Aber vielleicht, man weiß es ja nicht, passiert ja auch etwas, was immer viele überrascht, dass plötzlich ein Pavillon ausgewählt wird, den keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Ein kleiner Pavillon, vielleicht sogar ein neuer Pavillon, zum Beispiel der aus dem Oman, könnte ja sein. Das Sultanat Oman ist nämlich zum ersten Mal hier überhaupt dabei, ein sehr kleines Land mit gerade mal 5 Millionen Einwohnern. Eine, wie soll man sagen, stabile Monarchie, aber relativ liberal, so jedenfalls wird sie immer verstanden. Aisha Stobi ist die Kuratorin und ich habe sie gefragt, was diese 5 Künstlerinnen und Künstler, die sie da ausgewählt hat, eigentlich verbindet, was die auch letztlich hier vermitteln können. Wir wissen ja, ich spreche jetzt mal für die überwiegende Mehrheit hier auf dieser Biennale, relativ wenig über den Oman und über das Land und die Kunstszene. Ob man da was lernen kann, habe ich sie gefragt.
So there is a link between the 5 and they were very specifically chosen because of their links in pioneering nature.
Alle 5 sind so etwas wie Pioniere. Alle haben schon in diversen Ausstellungen zusammengearbeitet. Sie haben in Off-Räumen Ausstellungen organisiert, bevor es hier bei uns überhaupt kommerzielle Galerien gab oder dieses White Cube-Konzept. Diese 5 sind wirklich sehr aktiv und die Wegbereiter der zeitgenössischen Kunstszene in Maskat.
What I hope that we'll learn learn about Oman with each of the works in the exhibition. Although there's a universality to them and there are themes that I
Ich hoffe, dass wir alle über diese Werke mehr über den Oman lernen und erfahren, denn alle Künstler beschäftigen sich in ihren Arbeiten sehr stark mit ihrer Heimat, also mit der Natur, mit Stadtansichten, mit Ökologie.
Das ist der erste Auftritt von Oman überhaupt auf dieser traditionsreichen Biennale, auf der größten, traditionsreichsten Kunstbiennale der Welt. Wie kam es zu diesem ersten Auftritt erst jetzt?
Ah, that's a good question. Well, I can tell you that we've had a very thriving art scene for a long time and we've wanted to be here.
Wir haben wirklich eine sehr lebendige Kunstszene und wir wollten einfach hierher. Unterstützt wurden wir dabei von unserem Sultan Tamu al-Said und des neu reformierten Ministeriums für Kultur, Sport und Jugend. Und ich hoffe, dass man uns bald auch woanders wahrnimmt.
Wait and see.
Wie kommt man auf diese Biennale? Was muss man tun? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen als Staat, als Land, wenn man Künstler, Künstlerinnen repräsentieren wird?
From the very early stages, if you're a country who's interested in exhibiting in the biennial, you discuss.
Wenn man hier teilnehmen möchte, dann muss man schon ganz früh die Auswahl seiner Künstler und das Konzept mit der Biennale besprechen. Und ich hoffe, dass diese Verbindung lange hält.
They often call the Venice Biennial the Olympics of Art.
Die Venedig Biennale wird ja oft als die Olympischen Spiele der Kunst bezeichnet. Für mich sind sie vielmehr die Vereinten Nationen.
Venice Biennial being the organization itself.
Aisha Stobi, also die Kuratorin des ersten Pavillons des Sultanats Oman hier auf dieser Kunstbiennale in Venedig. Die Vereinten Nationen der Kunst klingt erstmal ganz gut, Carsten Probst. Vielleicht versuchen wir am Ende unserer Sendung hier direkt von der Kunstbiennale Venedig, die an diesem Wochenende eröffnet bis zu November, zu erleben. Ist mal eine kleine Bilanz, auch wenn es schwer ist. Ja, ich meine, wir haben über 200 Künstler, 80 Nationen, Pavillons, eine große zentrale Ausstellung. Aber eins ist aufgefallen, das haben wir am Anfang der Sendung immer wieder gehört von Cecilia Alemani, der Chefkuratorin, also die Wandlungen des Menschen, die Transformationen auch seines Körpers, auch im Verhältnis zur Gesellschaft, im Verhältnis zur Natur, im Verhältnis zur Arbeitswelt. Haben Sie das gesehen? Haben Sie es künstlerisch überzeugend genug gesehen?
Ja, es gibt viele interessante künstlerische Positionen, manche auch sehr, sehr kitschige, muss man auch dazu sagen. Es sind sehr viele Positionen. Als ich das Thema jetzt vorab gelesen habe, bevor die Biennale gestartet
hat. The Milk of Dreams ist ja die Überschrift.
Darauf komme ich vielleicht gleich noch. Ja, da habe ich gedacht, na, das ist ein Thema von vor 20 Jahren ungefähr, das also vor 20 Jahren noch innovativ gewesen wäre. Heute gibt es dazu sehr, sehr viele Ausstellungen. Und als ich dann das Arsenale betreten oder die Hausausstellung betreten habe, bin ich fast zurückgeprallt, weil diese Ausstellung so unglaublich traditionell kuratiert ist. Es ist, als hätte Cecilia Alemani eigentlich hier ein großes Museum aufgebaut und würde ein Loblied auf das Museum singen, weil sie hat hier eine Vitrine, dort ein paar Skulpturen, dort wieder hängen Bilder an der Wand. Es ist so, als hätte sie sich überhaupt keine Gedanken um den Raum gemacht, nicht mit dem Raum gespielt, weil wohin in ihrem O-Ton sprach sie ja von der Körperlichkeit. Aber diese Ausstellung ist in ihrem kuratorischen Konzept völlig museal. Die ist nicht körperlich, die ist historisch. Und als zweite Konzeptfrage fällt mir auf, wo sind eigentlich die Kuratorinnen aus anderen Ländern? Warum hat sie in diesen kleinen Extraräumen, die sie inszeniert hat, nicht zum Beispiel andere KuratorInnen oder KünstlerInnen eingeladen, selber Hand anzulegen sozusagen und ihre eigenen Sichtweisen draufzubringen? Es ist eine merkwürdig museal und von einer weißen Kuratorin generalistisch inszenierte Ausstellung. Das erstaunt mich sehr an diesem Ort, wo eigentlich der Anspruch gewesen ist, man möchte eigentlich mit der Documenta ja mal irgendwie mittelfristig gleichziehen, aber bleibt doch jetzt ein paar Jahre zurück hinter der Entwicklung.
Also diesbezüglich, was die zentrale Ausstellung angeht, sind Sie eher enttäuscht, was das Kuratieren angeht?
Ja, das ist gescheitert. Ja,
das Konzept, gescheitert, soweit würden Sie
Konzept
gehen.
Das Konzept gescheitert, ja. Aber
einzelne Werke sind immer wieder... Klar. Und einige Pavillons haben Sie dann doch überzeugt, wir haben es gehört, Belgien, Polen.
Genau, also das ist ja das Übliche, wenn man auf die Biennale kommt, hat man dann relativ viele Pavillons, bei denen man denkt, die sind eher hier, um ihre eigenen nationalen Interessen vielleicht nochmal zu highlighten mit Mitteln der Kunst. Andere haben sich wirklich Gedanken um den Raum, um den Pavillon gemacht. Ne? Da gibt es einige, die auch ganz schön waren. Der spanische zum Beispiel, der auch eigentlich ein fast leerer Raum ist.
Sehr schön. Interessante Brücke zum deutschen Pavillon, wo wir stehen. Wo wir
die gesamte ganz ähnlich gedacht.
Wo auch um bauliche Veränderungen, auch im Rahmen, von undemokratischen Regimen, bei den Spaniern ja auch mit ihrer eigenen Geschichte eine gewisse Rolle spielen. Letztes Wort zum deutschen Pavillon, wo wir jetzt hier stehen. Die gesamte Sendung hier an diesem späten Freitagnachmittag standen übrigens immer auch ein bisschen windig, vielleicht hört man das. schlecht geworden, das Wetter heute in Venedig, wo ja auch die Geschichte dieses Pavillons aufgearbeitet wird von Maria Eichhorn, der Künstlerin. Ich habe vorhin von Ihnen eher so eine Ambivalenz gehört, was dieses Werk angeht. Überzeugt Sie das am Ende?
Auch ein retrospektives Konzept, auch künstlerisch, sozusagen vom künstlerischen Ansatz her, mit vielen offenen Fragen. Also, und wenn ich mich umhöre, heißt es immer, ach, die Deutschen beschäftigen sich mal wieder mit sich selbst.
Mit ihrem Pavillon. Carsten Probst, vielen Dank.
Gerne.
Und es war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer und natürlich auch mit einem ganzen Team hier in Venedig. Claudia Wheeler, Susanne Burkhardt, Thomas Schütt, wir alle waren hier in Venedig, um Ihnen einen kleinen allerersten Einblick zu geben in dieses große Treffen der Kunstwelt. Mehr dazu natürlich auch bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Und wir gehen nicht ohne Musik, wie sich das gehört. Wir waren nochmal im Pavillon von Usbekistan. Dort haben wir Musik erlebt, die von einem Algorithmus produziert wird. Eine Musik, die einfach nie aufhört. Thank you.